NDR Info. Shabbat Shalom. Das Magazin.
Es begrüßt Sie Meron Tenenberg. Heute tauchen wir in die deutsche jüdisch-liberale Musiktradition ein. Dazu habe ich mit Ralf Selig gesprochen. Er ist US-amerikanischer Professor für Mathematik und Computerwissenschaften an der Fairleigh Dickinson University, die nur wenige Kilometer nördlich von New York City liegt. Neben der Mathematik geht Ralf Selig auch einer ganz anderen Leidenschaft nach, nämlich der Musik. Als Organist ist er zudem künstlerisch tätig und unterrichtet derzeit als Gastdozent am Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam. Seine außerordentliche Sammlung des Erbes deutscher Synagogalmusik macht ihn international zum Experten für dieses Thema. Er möchte diese Musik wieder nach Deutschland bringen, damit man dort weiß, was verloren gegangen ist, sagte er einmal. Denn die Shoah hatte Folgen. Die massenhafte Ermordung der Jüdinnen und Juden durch das nationalsozialistische Deutschland führte dazu, dass hierzulande jahrhundertelang gepflegte Bräuche und Traditionen nicht mehr weitergegeben werden konnten. In Deutschland setzten sich nach dem Krieg deshalb vor allem US-amerikanische Einflüsse durch. Auch Ralf Seligs Eltern stammen aus Deutschland, nämlich aus Berlin und Mannheim. Und sie flohen rechtzeitig vor dem NS-Terror. Nun kommt mit Ralf Selig und seinem Repertoire gewissermaßen auch ein Stück deutsches Judentum wieder zurück nach Deutschland. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen. Herr Selig, Sie sind in den 70er Jahren an der Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika groß geworden. Dort war Ihre Familie Teil einer Synagogengemeinde, die die deutschen Gesangstraditionen der jüdischen Migranten beibehielt. Was hat Sie persönlich fasziniert am deutschen Synagogalgesang? War es eher eine emotionale, religiöse oder musikalische Verbindung?
Was interessant war, dass mein Großvater immer gesagt, so war es bei uns zu Hause. Und das hat mir immer ein bisschen gestört. Was meinen die, so war es zu Hause? Und sie hat gesagt, ja, ich erinnere mich, das als ein Kind in dieser Fasanstraße, ich erinnere das in die Oranienburger Straße, die Melodien. Und was interessant war, wir konnten das immer wieder machen hier in dieser Gemeinde Habonim in New York.
Wie präsent war diese Musik in Ihrer Kindheit? Haben Sie sie noch immer im Ohr behalten?
Ja, es war mit Orgel und Chor. Und was interessant war, ist, dass mein Vater kam aus Mannheim und meine Mutter kam aus Berlin. Und diese Habonim hat eine Mischung gehabt zwischen dieser süddeutschen Musik und dieser Berliner Tradition. Und das hat mich sehr berührt. Es hat mich sehr berührt, wie es zusammenkam für beide Teile von der Familie, von der Vaterseite und auch der Mutterseite.
Was zeichnet aus Ihrer Sicht den Synagogalgesang in Norddeutschland denn aus?
Was interessant da war, ist, natürlich, es gab drei sehr berühmte Kantors. Es gab Leon Korneter, der war in dieser Liberalsynagoge. Morris Henley, er hat auch in dieser Liberalsynagoge Musik geschrieben und gemacht. Aber Jessel Rosenblatt, er war orthodox. Und seine Musik natürlich ist sehr, sehr berühmt und es existiert noch heute. Sie machen noch sehr viel von seiner Musik heute, nicht nur in Europa, aber auch in Amerika. Da machen sie auch ein großes Teil davon.
Dort hat er ja auch seine große Karriere gemacht. In Hamburg war er ja nur 5-6 Jahre, Anfang des vorigen Jahrhunderts.
Genau. Er kam nach Amerika, war sehr berühmt. Sie haben ihm $25.000 gegeben. Damals war es sehr gutes Geld. Und er war sehr berühmt. Er war wie Assi Schwarz heute. Er war ein sehr berühmter Kantor. Und das ist, warum die Leute ihn mögen. Und sie haben auch Aufnahmen von ihm gehabt.
Die haben wir auch. Wir hören jetzt Jossele Rosenblatt, allerdings nicht mit einem religiösen Stück, sondern mit dem All-Time-Favorite, A Jiddische Mamme.
A Jiddische Mamme, es gibt nicht besser auf der Welt. A Jiddische Mamme, oi baby, wie schön in mir.
Wir hörten einen kurzen Ausschnitt von Josele Rosenblatts Jiddische Mamme. Ich spreche heute mit dem Chasanut-Dozenten Ralf Selig. Sagen Sie, wie groß war der Einfluss protestantischer Kirchenmusik auf den Synagogalgesang? Viele Sachen hören sich ja auch sehr ähnlich an.
Oh, das ist auch eine interessante Frage. Woher kommt jüdische Musik von? Wenn wir über Synagogalmusik sprechen, würde man bemerken, okay, wo kommt diese Lewandowski-Musik her? Das interessante Sache von jüdischer Musik ist, sie brauchten irgendwie einen Einfluss. Und was für ein Einfluss war es? Die deutschen Juden haben sich versucht zu assimilieren und sie haben auch versucht, nicht nur Musik auf Hebräisch zu singen in die Synagoge, sie haben auch Deutsch und Französisch, kommt drauf an, wo man war, auch integrieren mit deutschen Gebeten.
Na, das geht sogar so weit, dass sich der abrahamitische Segen im jüdischen als auch im protestantischen Ritus zum Verwechseln ähnlich anhört.
Was kam zuerst, der Huhn oder der Ei? Das ist eine sehr schwere Frage. Wo kommt Synagogalmusik her? Das ist die schwerste Frage. Seitdem, es war immer eine mündliche Tradition. Und wann haben sie das alles richtig runtergeschrieben? Wir sagen auf Hebräisch nach dem Ende von dieser Kedusha, Ledor vador nagid gad lechas, von Generation zu Generation. Und was interessant ist, ist, wenn man Musik von Generation zu Generation benutzt, dann wird es ein bisschen verändert. Die Gebetbücher manchmal verändern sich. Es kommt darauf an, die Zeiten und wie sie waren.
Was macht denn ein gutes synagogales Stück aus?
Das ist schwer. Ich bin sehr beglückt im USA und auch in Prag, wo ich Orgel- und Musikdirektor bin. Wir sind glücklich. Wir versuchen, die besten Stücke zu nehmen, so dass etwas in des Gottesdienstes für alle, ob es modern ist, ob es altmodisch ist. Ich glaube, Leute müssen mitsingen. Das ist sehr wichtig, weil man eine Experience haben, wenn man in eine Synagoge geht. Manchmal sagen, ach, es hört sich wie ein Oper oder wir sind hier zu Entertainment. Aber in Wirklichkeit wollen die Leute mitsingen und beten und auch eine Experience haben, dass sie zurückkommen. Und dass sie auch sich wohlfühlen in einer Synagoge. Das ist das Wichtigste. Musikalisches auch natürlich.
Gibt es denn ein Stück, welches Ihnen ganz besonders am Herzen liegt?
Ja, dieses Stück Shema Koleinu von Lewandowski. Shema Koleinu bedeutet Hör ohne Stimme. Was mich sehr im Herz liegt, ist die Liturgie von Rosh Hashanah und Yom Kippur. Das wirklich influenziert mir sehr für das ganze Jahr.
Wir befinden uns hier im Abraham-Geiger-Kolleg in Potsdam und wir hatten schon besprochen, dass Sie Shema Koleinu jetzt auch einspielen.
Ja, wir haben einen Kantoren und wir können ein Beispiel davon machen.
Sie hören jetzt also Anne Silverman als Kantorin und Ralf Selig an der Orgel mit Shema Koleinu. Das war Shema Koleinu, extra eingespielt von Anne Silverman und Ralf Selig. Herr Selig, Sie besitzen eine beachtliche Privatsammlung an Musik, also Noten und auch eingespielte Musik. Wie sah bzw. wie sieht Ihre konkrete Arbeit beim Aufbau Ihrer Sammlung eigentlich aus?
Mal nur anfangen, wo kam diese Sammlung her und warum? Als ich älter wurde, war ungefähr 30 Jahre alt, habe ich bemerkt, dass die Tradition jetzt sich verändert. Wie soll das weitergehen? Und das hat mich sehr vernervt. So ich habe gedacht, okay, ich gehe zu jedem Kantor, den ich kenne. Ich habe gesagt, haben Sie das alte deutsche Musik und haben Sie Noten dafür? Und war es ja interessant, dass die haben mir alle gesagt, ja, hier, Sie können es alles nehmen, wir singen diese Sachen nicht mehr. So ich war sehr begeistert davon. Und als Erwin Hirsch gestorben ist, seine Frau, die Martel, die Organist war, hat sie mir gesagt, beim Schiffer, was soll ich ganz machen mit Erwins Musik? Habe ich gesagt, ich nehme jedes bisschen Stück. Und da saß natürlich alles von Mannheim, es war Originalbücher, Chorbücher, es hat mich wirklich sehr bewegt. Und Martel hat gesagt, aber was machst du damit? Also ich versuche das wieder beizubringen.
Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg damit. Vielen Dank für das Gespräch, Ralf Selig. Abseits synagogaler Musik frage ich an dieser Stelle auch immer nach einem Wunsch für weltliche Musik mit einem jüdischen Bezug. Was würden Sie gern hören?
Mein Wunsch ist mehr, dass das Musik überlebt irgendwie. Und das ist wichtig. Man muss auch verstehen, ich mag auch Spanisch Musik, ich mag auch Disco, ich mag andere Musik auch. Das jüdische Musik ist sehr wichtig zu mir, seit ich Jude bin und seit ich immer öfter in die Synagoge gehe. Aber ich mag auch Oper. Josef Schmidt war auch ein sehr berühmter Tenor. Er hat auch jüdisches Musik gesungen, hat auch Säkularmusik. Er war ein riesengroßer Opernsänger. Der kommt zuerst zu meinem Gehirn. Der war wirklich nicht nur ein guter Kantor, aber er war auch ein erstklasse Opernsänger.
Dann hören wir jetzt Josef Schmidt aus Puccinis Tosca. Und es blitzen die Sterne. Sie hörten Chazan Josef Schmidt mit und es blitzten die Sterne aus Puccinis Oper Tosca. Schmidt ist 1904 in der Bukowina geboren und fiel schon früh aufgrund seiner einzigartigen Stimme auf. Mit 25 Jahren debütierte er im Berliner Rundfunk und übernahm in kürzester Zeit eine Vielzahl an Opernpartien. Aufgrund des NS-Betätigungsverbots wechselte er zum Film und wurde so zu einem internationalen Star. Nach langer Flucht durch Europa vor den deutschen Truppen starb er allerdings im jungen Alter von nur 38 Jahren in einem Lager in der Schweiz. Josef Schmidt nahm übrigens in einem Mammutwerk die gesamte deutsche Reformliturgie auf über 100 Schallplatten auf. Dafür wurde ein über 100-köpfiger Chor geschaffen, jedoch haben es nur Fragmente der Aufnahmen über die Shoah geschafft. Und jetzt die aktuellen Meldungen aus unserer Redaktion.
Jüdische Gemeinden in Europa sind aufgerufen, gestrandeten Israelis Unterstützung anzubieten. Sie sollen ihre Türen öffnen, sagte der Generalsekretär der orthodox geprägten Europäischen Rabbinerkonferenz CER, Gadi Gronich, der katholischen Nachrichtenagentur. Gefragt sei vor allem Hilfe bei Unterkünften, Mahlzeiten und Kinderbetreuung. Es werde auch versucht, finanzielle Unterstützung zu organisieren. Wegen der Angriffe aus dem Iran ist der zivile Flugverkehr von und nach Israel derzeit unterbrochen. Die israelische Fluggesellschaft El Al nimmt bis Ende Juni keine Buchungen für Flüge nach und aus Israel entgegen. Das teilte das Unternehmen auf seiner Website Anfang der Woche mit. Diese Regelung gelte, bis sich die Sicherheitslage gebessert habe. Die Zahl der Fälle von Antisemitismus und Judenhass in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr auf einen neuen Höchststand gestiegen. Die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus RIAS dokumentierte in ihrem Jahresbericht für 2024 insgesamt 650 Fälle. Das entspricht einem Anstieg um 86% im Vergleich zum Vorjahr. Zu den gemeldeten Vorfällen gehören Angriffe, Bedrohungen und Sachbeschädigungen. Es gab 3 Fälle extremer Gewalt, wie den Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg sowie 16 körperliche Angriffe. Niedersächsische Landespolitiker zeigten sich besorgt. Das Land brauche eine gesicherte Finanzierung der Sicherheitsdienste zum Schutz jüdischer Einrichtungen, sagte der Vorsitzende der CDU-Fraktion Sebastian Lechner. Zudem forderte er von der rot-grünen Landesregierung mehr Engagement gegen den steigenden Antisemitismus an Hochschulen. Ein entsprechender Gesetzentwurf liege vor, sagte Lechner. Pascal Mennen von den Grünen forderte, die Gesellschaft müsse sich dem Judenhass aktiv entgegenstellen. Antisemitismus sei keine Randerscheinung, sondern bitterer Alltag in Niedersachsen. Auf Straßen, im Internet, an Universitäten, selbst an Gedenkstätten, so Mennen, der in seiner Partei für die Themen Religion und Antisemitismus zuständig ist. Wenn Jüdinnen und Juden in Deutschland kollektiv für die Politik Israels verantwortlich gemacht, diffamiert oder gar bedroht werden, sei eine rote Linie klar überschritten, sagte Mennen. Angesichts einer steigenden Zahl antisemitischer Vorfälle in ganz Deutschland hat die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Hannovers zu einem verstärkten Dialog mit jüdischen Gemeinden aufgerufen. Als Christinnen und Christen stehen wir in besonderer Verbundenheit mit Jüdinnen und Juden, erklärte der Bischofsrat von Deutschlands größter evangelischer Landeskirche in Hannover. Anfang des Jahres hatte die Landeskirche das Projekt »In Solidarität mit der jüdischen Gemeinschaft – Gemeinsam gegen Antisemitismus« gestartet. Dabei können Kirchengemeinden vor Ort einen Geldbetrag und ein Signet erhalten, wenn sie mindestens 3 Initiativen pro Jahr umsetzen, um christlich-jüdische Beziehungen zu stärken und Menschen für die Ursachen von Hass und Gewalt gegen Juden zu sensibilisieren. Wir laden weitere Kirchengemeinden der Landeskirche ein, sich dieser Initiative anzuschließen, betonte der Bischofsrat. Nach Angaben der Landeskirche beteiligen sich bislang 20 Gemeinden an der Initiative. Die Hannoversche Landeskirche hatte 2013 die besondere Verbindung von Christen und Juden in ihrer Verfassung festgeschrieben. Der vor knapp 30 Jahren entdeckte jüdische Schatz aus dem mittelalterlichen Erfurt ist um 4 Stücke größer als bislang angenommen. Anfang des Jahres seien dem Thüringer Landesamt für Archäologie und Denkmalpflege 4 bislang unbekannte Gewandschließen angeboten worden, erklärte der Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sven Ostritz. Die Schmuckstücke aus vergoldetem Silber wurden im Mittelalter paarweise an Gewändern angebracht. Mithilfe der Staatsanwaltschaft sei der Fund bei einem Mitarbeiter eines Bauunternehmens sichergestellt worden, der bei der Entdeckung des Schatzes im Jahr 1998 auf dem Grabungsfeld anwesend war. Schon damals habe die Vermutung bestanden, dass einige Teile des Schatzes noch vor der Überstellung ins Landesamt für Archäologie entwendet wurden. Damals seien Mitarbeiter von Baufirmen allerdings ergebnislos befragt worden. Bei dem Erfurter Schatz handele es sich um eines der bedeutendsten Zeugnisse des mittelalterlichen jüdischen Lebens in Deutschland, sagte Ostritz. Die 4 bislang fehlenden Teile bestehen aus vergoldetem Silber. Der Materialwert sei gering, die kunsthistorische Bedeutung unbezahlbar. Soweit die Meldungen.
Vielen Dank, dass Sie heute die Sendung Shabbat Shalom gehört haben. Mein Name ist Miron Tenenberg. Und jetzt folgt Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart mit der Auslegung der aktuellen Parascha, also des aktuellen Torah-Abschnitts Shelach Lecha.
Nach ihrer Befreiung aus der Sklaverei und ihrem Auszug aus Ägypten stehen die Israeliten an der Grenze zum Heiligen Land. Dieses Land hat ihnen der Gerechte versprochen. Dieses Land soll ihnen zur Heimat werden. Gott rät dem Anführer Moses, Männer auszusenden, die das unbekannte Land auskundschaften sollen. Diese Späher werden, wie in einer modernen demokratischen Armee, paritätisch ausgewählt. 12 Männer übernehmen stellvertretend für die 12 Stämme Israels das Kommando. Die Kundschafter sind 40 Tage lang unterwegs. Jeder von ihnen weiß, dass sie da keine Vergnügungsreise unternehmen. Denn vergessen wir nicht, da erkundigen nomadische israelitische Hirten das Land Kanaan und die dortige Bevölkerung, die ihnen in ihrer Lebensweise weit voraus ist. Die Kanaaniter betreiben eine hochentwickelte Landwirtschaft mit Kulturpflanzen, von denen die Wüstensohnen noch nie gehört hatten. Die Kanaaniter leben nicht in Zelten, sondern in Dörfern und Städten, in festen Häusern aus Stein und Holz, die die Kundschafter staunen lassen. Nach 40 Tagen kommen die Späher zurück und berichten dem ganzen Volk. 10 Spione sind der Meinung, dass das Volk, das im Lande Kanaan wohnt, sehr stark ist. Auch ihre Städte seien sehr stark und groß. Außerdem hätten sie dort Riesen gesehen. Sie selbst seien sich vorgekommen wie Heuschrecken. Diese 10 Berichterstatter haben weder böswillig übertrieben noch manipuliert oder gelogen. Aber sie haben das, was sie erlebt haben, alles andere als sachlich und nüchtern wiedergegeben. Sie bewerten und beurteilen, worum sie niemand gebeten hat. Damit verbreiten sie Zweifel, Mutlosigkeit und Niedergeschlagenheit. Unruhe und Ratlosigkeit machen sich bereit. Immer mehr Menschen fordern angesichts der vermeintlich unlösbaren Probleme: Lasst uns zurück nach Ägypten gehen. Dort müssen wir nicht gegen gefährliche Feinde kämpfen. Dort müssen wir nicht die Lasten der Unabhängigkeit tragen. Und wir werden dazu auch noch kostenlos ernährt. Gegen solche Reden vermögen die Berichter der beiden Kundschafter namens Joshua und Kaleb nichts auszurichten. Joshua und Kaleb sind voller Zuversicht und meinen, dass in Einigkeit und mit Mut das Volk im Land der Verheißung durchaus bestehen kann. Anhand der Geschichte dieser Parascha wird uns einmal mehr deutlich, dass die Mehrheit die Wahrheit nicht für sich gepachtet hat, dass es viel wichtiger sein kann, auf die leisen Töne zu hören. Joshua und Kaleb, die im Lande Kanaan dasselbe gesehen und erlebt haben wie die anderen 10 Kundschafter, aber dadurch ihr Gottvertrauen nicht verloren haben, wurden gar nicht angehört. Das Volk will Joshua und Kaleb sogar steinigen. Wegen ihres mangelnden Vertrauens und wegen ihrer Feigheit werden die Israeliten von Gott bestraft. Sie werden 40 Jahre lang in der Wüste umherirren, bis der Letzte, dessen Seele noch immer in Gedankenwelt der Knechtschaft und in Ägypten hängt, diese Welt verlassen hat. Gott muss sein Volk weiterhin in der Wüste wandern lassen, auf das Zuversicht und Vertrauen wachsen und die Sklavenmentalität im Volk endgültig verschwindet. Auch die Herzen müssen von Ägypten befreit werden. Erst dann, wenn eine schon in Freiheit geborene Generation die Nachfolge angetreten hat, werden die Israeliten das Land der Verheißung als Erbe erhalten und schätzen lernen. Nehmen wir das als eine Lehre über den Wert und den Auftrag der Freiheit. An diese Lehre sollen wir uns jedes Jahr erinnern, wenn wir den Abschnitt Shlech Lecha lesen.
Sie hörten Rabbiner Joel Berger aus Stuttgart mit der Auslegung der aktuellen Parascha, die morgen in den Synagogen gelesen wird. Zum Schluss hören Sie Ahavat Olam. Übersetzt lautet der Text sinngemäß: Mit ewiger Liebe hast du uns, Herr, unser Gott, geliebt, mit übergroßem Erbarmen hast du uns geliebt. Es singt Anne Silverman, Organist ist Ralf Selig.
Ahava to Lamb Beit Israel Amacha אותנו לימדת על כן אדוני אלוהינו בשוכבנו ובקומנו נסיע בחוקיך ונשמח בדברי
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag auf NDR Info.